Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird in dieser Woche präsentiert von der Ink Art Fair, dem Kunstfestival vom 6. bis 8. September im Museum der Arbeit in Barmbek. Entdecke und kaufe Kunst von jungen Talenten und renommierten Größen. Vom 6. bis 8. September auf der Ink Art Fair im Museum der Arbeit in Barmbek.
Heute befrage ich den Hamburger Innen- und Sportsenator Andi Grote. Ahoi Andi.
Moin Lars.
Lieber Andi, eigentlich wollten wir ganz wunderbar über das Team Hamburg sprechen, was schon bei den Olympischen Spielen in Paris und jetzt auch dann diese Woche bei den Paralympics hoffentlich für viele Erfolge sorgt. Aber die Ereignisse am Wochenende in Solingen lassen uns auch in Hamburg nicht in Ruhe. Was geht dir denn eigentlich durch den Kopf, wo du eigentlich ja auch schon eher in Eröffnungsfeierlichkeitsstimmung bist für Paris und jetzt dann doch dieser Scheiß da in Solingen passiert ist?
Ja, also wir haben in Hamburg jetzt ja glücklicherweise so in letzter Zeit keine vergleichbaren Fälle gehabt, aber die Gesamtentwicklung in Deutschland, was dieses Thema Messertaten und auch wirklich schlimmste Verbrechen angeht, das ist natürlich schon sehr bedrückend. Und da das jetzt ja eine Tat doch in einer relativ langen Reihe von ähnlichen Verbrechen ist, ist, glaube ich, jetzt schon so ein Zeitpunkt, wo alle nochmal gucken, was müssen wir noch mehr tun? Und etwas, was aus unserer Hamburger Sicht sehr naheliegend ist, ist natürlich das ganze Thema, wie gehen wir mit Waffen im öffentlichen Raum um? Waffenverbote kriegen wir von den zu viele Menschen auch mit Waffen unterwegs. So, kriegen wir davon was eingesammelt? Und ansonsten sind wir natürlich bei dem Thema Islamismus, Terrorismus. Da haben wir in Hamburg die Maßnahmen über die vergangenen Jahre auch immer weiter hochgefahren. Aber auch da wird man jetzt nochmal gucken müssen. Und dann geht es bis hin zu ausländerrechtlichen Fragen. Also ich glaube, es ist eine sehr intensive Diskussion jetzt. Wir gucken uns ganz, ganz viel an. Für die Hamburger Veranstaltung sind wir ja immer schon auf einem sehr, sehr hohen Sicherheitsniveau, haben ja auch die Euro hier sehr souverän über die Bühne bekommen. Aber wir gucken natürlich auch, ne? Gibt's Dinge, die wir noch verbessern können? Klar.
Kann man sich denn wirklich vorbereiten darauf? Kann man durch Verbote solche Wahnsinnstaten verhindern? Das sind ja Leute, die halt keinen logischen Konsequenzen in irgendeiner Form folgen, also auch keine Angst haben vor Bestrafung oder anderen Konsequenzen, sondern das sind ja Wahnsinnstaten. Also was hilft es da zu sagen, du darfst keine Waffe tragen, weil Töten ist ja auch verboten.
Ja, das geht natürlich nur, wenn ich dann auch Kontrollen durchführen kann. Also ich muss die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass so jemand auffällt und rechtzeitig ins Visier gerät und dann vielleicht auch auf so einer Veranstaltung kontrolliert wird. Es war halt ja offenbar eine sehr offene, frei zugängliche Veranstaltung. Und da wird man, glaube ich, in Zukunft sehen müssen, wie können wir da auch das Sicherheitsniveau noch ein bisschen heben. Es gibt ja auch Waffenverbote auf Veranstaltungen. Die Frage ist, können wir die gut genug kontrollieren? Also können wir Menschen, die uns auffallen, dann eben auch mal bitten, mal einen Rucksack zu öffnen und zu gucken, ob jemand in der Tat Waffen dabei hat. Und wir müssen uns wahrscheinlich auch noch intensiver um die Menschen kümmern, die auch schon mal aufgefallen sind. So, und bis hin am Ende, ne, es hat ja immer oder häufig eben auch eine ausländerrechtliche Seite. Also die Frage, kriegen wir das mit den Aufenthaltsbeendigungen denn auch mal hin, wenn kein Aufenthaltsrecht besteht?
Glaubst du denn, dass die bundesdeutsche Politik einfach nicht auch so ein bisschen an ihrer mangelnden Konsequenz scheitert? Also ich habe das Gefühl, es gibt ja doch recht viele Gesetze und Möglichkeiten, Sachen zu unterbinden. Mir fehlt manchmal die Worte, wie wenig konsequent, auch durch die Überlastung der Gerichte natürlich und der gesamten Bürokratie, wie wenig konsequent manchmal gehandelt wird. Ich habe das Gefühl, wenn ich falsch parke, werde ich schneller und gleich krasser bestraft, als wenn jemand tatsächlich mehrfach gewalttätig war.
Also es kann immer sein, dass auch im Einzelfall nicht konsequent gehandelt wird. Das kann immer passieren. Wir haben aber auch einfach eine Menge Einschränkungen auf dem Weg. Das ist dann, also das Handeln, was wir uns wünschen. Da muss doch jetzt mal und so jemand muss doch sofort abgeschoben werden und so. Das ist eben mit den rechtsstaatlichen Mechanismen und Vorkehrungen, die wir haben, ist das ein sehr, sehr mühsamer Weg. Also wir sind ja, Hamburg ist nun ja auch da relativ erfolgreich. Wir schieben auch sehr viele Straftäter ab. Die Zahlen steigen auch und die Gesetzeserleichterungen, die es gegeben hat in den letzten Jahren, die bringen auch was. Aber trotzdem gibt es immer noch sehr, sehr viele Hindernisse. Aktuell sprechen wir über das Thema Rückführung nach Afghanistan und Syrien. Wir haben es ja häufig eben leider auch mit Menschen aus diesen Ländern zu tun, wo bisher gar keine Rückführung stattfinden. Das fehlt dann gar nicht an der Konsequenz einer einzelnen Behörde, sondern dieser Weg dorthin muss erstmal wieder eröffnet werden. Kein europäisches Land schiebt im Moment nach Afghanistan ab. Dafür gibt es auch Gründe. Aber darum müssen wir raus. Wir müssen es schaffen, auch dorthin wieder zurückzuführen. Oder nach Syrien genauso. Es ist eben schon so, dass diese Nationalitäten auch häufiger auftauchen in diesen Fällen. Und ja, es eben dann auch häufig Menschen sind, wo man sagt, ja, der hätte das Land doch schon verlassen müssen. Und das unterläuft natürlich auch die Akzeptanz und die Glaubwürdigkeit des gesamten Systems und die Bereitschaft dann eben noch, denen, die es verdienen, auch Schutz zu gewähren, die nimmt dann eben ab. Und dafür müssen wir uns, davon müssen wir wegkommen, indem wir auch das mit den Rückführungen hinkriegen. Aber es ist nur ein Punkt. Wir werden jetzt an einer ganzen Reihe von Themen sehr, sehr intensiv weiter arbeiten müssen. Und es ist ja auch nicht so, dass die Themen nicht schon bekannt wären. An dem Thema Rückführung Afghanistan, Syrien wird ja sehr, sehr intensiv gearbeitet. Ich glaube, dass das in absehbarer Zeit auch klappen wird. Waffenverbots oder schärferes Waffenrecht. Damit haben wir ja, mit dem Waffenrecht haben wir in Hamburg ja noch in einem anderen Zusammenhang Erfahrungen gemacht, mit dem Amoklauf D-Bürger. Da liegt alles, was man bräuchte, auch an rechtlichen Bedingungen. Da kann ich nur sagen, das würde schon was bringen. Es würde wirklich was bringen, wenn wir da andere Möglichkeiten hätten, auch eine Waffenerlaubnis nicht zu erteilen. Dann, wenn wir da mal bundesrechtlich vorankämen, das heißt, wir brauchen da die Einigung in der Koalition. Wir brauchen, das ist, muss man leider sagen, eine FDP, die ja sonst immer sehr bürgerlich ist. Aber wenn es um Sicherheitsgesetze geht, alle Befugnisse für Sicherheitsbehörden werden aufgehalten seit Jahren durch die FDP. Das ist ein richtiges Problem. Also nun ist ja Gott sei Dank da die Gesprächsbereitschaft signalisiert worden. Und deswegen hoffe ich, dass wir da auch vorankommen.
Das Erste, was mir durch den Sinn kam, als ich von dem Attentat erfahren habe, dass man ja den Eindruck haben kann, dass die IS und die AfD sozusagen Hand in Hand arbeiten. Tja. Denn vor den bevorstehenden Wahlen in drei Bundesländern ist so etwas natürlich wieder etwas, was dann die Diskussion über und mit der AfD wieder anheizen wird und möglicherweise einen anderen unsicheren Wählerinnen und Wähler dann doch wieder in die Arme treibt, oder?
Ja, so ist das. Und alles, was es an Bemühungen schon gibt, auch jetzt die letzten Jahre, verstärkte Rückführung, das, was versucht wurde, wie gesagt, Waffenrecht, das ganze Thema Umgang mit Islamismus, wir haben gerade das EZH-Verbot jetzt hier gehabt, andere Organisationen sind verboten worden, es sind Leute, auch gerade Hamburg hat ja auch Islamisten ausgewiesen und. Das zählt dann alles nicht mehr, wenn ich dann einen solchen Fall habe. Und das ist dann wie so ein Brennglas, sieht man auch, wo es noch nicht gut genug funktioniert. Und man konnte es ja beobachten. Alle haben sich überschlagen vor Vorschlägen, was jetzt gemacht werden muss. Und alle haben natürlich auch sehr betroffen reagiert. Die AfD brauchte gar nichts machen. Sie brauchte sich gar nicht äußern. Das hat automatisch sozusagen auf das Konto eingezahlt. Und man konnte quasi richtig zugucken, wie die Zustimmung für die AfD da steigt. Das ist so, die profitieren davon.
Auch am Wochenende bin ich an einer geflüchteten Unterkunft vorbeigekommen, wo die Leute sozusagen in Containern wohnen. Und das möglicherweise schon seit längerer Zeit. Ich habe da jetzt mit niemandem gesprochen, aber ich habe mir so auch in diesem Zusammenhang gedacht, wer dort lebt über viele Wochen und Monate, der muss schon einen sehr starken Charakter haben, wenn er da einigermaßen heile rauskommt. Jetzt kann man immer sagen, okay, die Zustände sind immer noch besser als in Lampedusa. Aber ist es nicht auch ein Problem, dass wir genau an der Stelle, im Grunde ja schon seit 2015, seit Beginn der ersten großen Geflüchtetenwelle, immer noch keine richtigen Lösungen haben, um auch die Willigen, die integriert werden wollen, vernünftig zu integrieren?
Naja, wir haben schon sehr viele Systeme, die dafür sorgen, dass Integration hier auch gelingen kann und in den allermeisten Fällen ja auch gelingt. Die allermeisten Geflüchteten werden nicht kriminell. Das muss man schon mal sagen. Also es ist nicht so, dass der Weg quasi vorgezeichnet ist, weil es ja alles so schwierig ist, sondern es ist nur ein bestimmter Prozentsatz, der aber dann in den Zahlen sich bemerkbar macht. Man kann auch sagen, es sind im Grunde genommen alles junge Männer, die hier das Problem darstellen und da in verstärkter Weise auffällig werden. und natürlich mit einer unsicheren Zukunftsperspektive unter schwierigen Unterkunftsbedingungen und so weiter. Stimmt alles und das erhöht natürlich ein Kriminalitätsrisiko. Das merken wir auch. Das heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie der Großteil der Geflüchteten irgendwie kriminell werden würde. Und was die Integration angeht, ist es immer noch so, dass trotz der enormen Zahlen natürlich in Hamburg sehr schnell die Integration in Kita, in Schule, alle werden hier beschult, dass wir versuchen mit Sprach- und Integrationskursen sehr schnell hinterherzukommen. Der Zeitpunkt, ab dem man arbeiten kann, ist ja sehr nach vorne gerückt. Man kann auch sehr schnell, wenn die Voraussetzungen denn da sind und man einen Job findet, auch in Arbeit kommen. Und das ist schon, also da wird schon einiges getan. Das Problem ist einfach die große Zahl. Und daraus resultiert ja auch die schwierigen Unterbringungsverhältnisse. Es sind einfach sehr, sehr viele. Ich glaube, dass wir sehr leistungsfähig sind und auch sehr integrationsstark. Aber bei den Zahlen, die wir im Moment haben, das überfordert einfach unser System. Wir haben ja immer noch um die, ich glaube, 47.000 Menschen in öffentlicher Unterbringung. Und es ziehen jeden Monat Hunderte aus, ne, die auch in Wohnraum und in private Unterkünfte gehen. Aber es ziehen eben mindestens genauso viele ziehen wieder ein. Also der Stand bleibt immer gleich. Das heißt, wir kriegen das auch nicht abgebaut. Wir kommen mit der Integrationsgeschwindigkeit nicht hinterher, weil wir einfach sehr hohe Zugangszahlen nach wie vor haben. Gott sei Dank nicht mehr ganz so hoch wie letztes Jahr. Es ist ja auch schon viel passiert, um das an den Grenzen besser zu steuern und besser in den Griff zu kriegen. Aber die Zahlen sind einfach sehr hoch. Es liegt nicht daran, dass unser System nicht leistungsfähig genug ist, sondern wir überfordern uns allein aufgrund der Höhe der Zahlen.
Wir kommen jetzt trotzdem mal auch zu dem sportlichen Teil deines beruflichen Alltags. Die letzten beiden Fragen will ich zumindest noch in Richtung Paris lenken. Wir alle waren ja total begeistert von der Umsetzung der Olympischen Spiele in Paris und die Paralympics werden wahrscheinlich genauso gehaltvoll, feierlich und wunderschön sein. Mit welchem Gefühl, gerade unter dem Aspekt, dass du der verantwortliche Senator für Sport auch bist, schmerzt es dich denn, dass die Abstimmung damals so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, nämlich Hamburg hat Nein gesagt und Paris hat den Zuschlag bekommen?
Man darf jetzt der Vergangenheit da nicht ewig hinterher weinen. Ich glaube, Paris hat gezeigt, was da für eine Kraft und für ein Potenzial in dieser Veranstaltung Olympische Spiele steckt. Das waren wirklich grandiose, begeisternde Spiele. Und es hat natürlich gezeigt, wir wollen ja nach vorne gucken, dass man das in einer europäischen Großstadt einfach auch sehr gut machen kann, was vielen nicht klar ist. Paris ist ja gar nicht irgendwie viel größer als Hamburg. Von der Fläche ist die Kommune Paris viel kleiner als Hamburg. Und die Einwohnerzahl ist etwas höher, also viel dichter besiedelt. Aber so die Dimension an Stadt, gibt natürlich noch eine riesige Peripherie, aber die Kernstadt, wo der Großteil stattgefunden hat, ist eigentlich mit Hamburg vergleichbar. Und so diese Frage, können wir uns das zutrauen? Ne? Also ist das oder ist das alles, geht dann hier alles unter? Trinken wir im Verkehrschaos? Kann man das Leben sich nicht mehr leisten? Dass alle Argumente, die es in Paris ja auch vorher gegeben hat, das ist alles nicht eingetroffen. Also ich glaube, wir können jetzt so ein bisschen zuversichtlicher in die Diskussion gehen, egal ob es jetzt Hamburg, Berlin, München, Ruhrgebiet. Ja, wir würden ja jetzt auch über eine Bewerbung sprechen, wo Hamburg und Berlin gemeinsam, also man verteilt es dann ja auch nochmal auf die zwei größten Städte. Also das wären absolut Voraussetzungen, vor denen man, glaube ich, nicht so viel Angst haben muss. Das ist auch so ein bisschen die Nachricht, ne? Warum sollen wir uns nicht was zutrauen, was in Paris geklappt hat und was wirklich ein, finde ich, herausragender Erfolg und auch eine tolle, ja, man muss ja fast sagen, eine Wiedergeburt, eine Stärkung dieser olympischen Idee. Die letzten Spiele davor haben nicht so eine starke Wirkung erzeugt. Jetzt war es unmittelbar im Nachbarland. Viele sind hingefahren, haben sich das angeguckt. Die Übertragungszeiten, das war dieselbe Zeitzone. Man hat ganz viel geguckt und wie die Franzosen das organisiert haben und das Bild von ihrem Land, was sie transportiert haben, das war natürlich klasse. Also ich finde, das macht Mut für die Zukunft.
Aus dem olympischen Gedanken heraus heißt es ja, dabei sein ist alles. Lieber Andi, wenn du jetzt bei einer Sportart dabei sein dürftest, aktiv, bei welcher Sportart würdest du dich einer olympischen Medaille am nächsten wehen? Was wär's? Wär's 3x3 Basketball oder doch Breakdance oder lieber dann doch Beachvolleyball?
Also es wäre überall gleicherweise vermessen, glaube ich, sich da irgendwelchen Medaillen ein bisschen respektlos gegenüber der Leistung der Athleten. Was mich begeistert, auch jetzt, weil wir das auch gerade am Wochenende natürlich wieder hatten und weil es in Paris toll war, jetzt von den olympischen Sportarten, ist natürlich Beachvolleyball. Das ist für Hamburg einfach was ganz Besonderes. Und wir haben gestern haben wir Laura Ludwig verabschiedet nach einer 20 Jahre Weltausnahmekarriere, wo sie Hamburg in der Weltspitze vertreten hat, überall. Und die nächsten Teams stehen in den Startlöchern und sind auch auf absolutem Spitzenniveau. Das ist eine tolle Sportart. Und das ist auch so was, wo ich irgendwie im Sommer im Garten auch mal einen Beachvolleyball in die Hand nehme und so ein bisschen mal in die Luft werfe. Und da, das macht mir schon Spaß.
Also Baggern und Britschen ist auch deine Sache. Lieber Andi, ich brauche noch ein...
Nice. Oder Scheiß.
Von dir. Also unsere Kategorie am Ende des Gesprächs, wo es darum geht, was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt. Möchtest du loben oder möchtest du eher was kritisieren?
Also ich finde... Insgesamt läuft ehrlich gesagt ziemlich viel ganz gut in der Stadt. Wir fokussieren uns ja auf die Schwierigkeiten, aber es gibt auch vieles, was gut läuft. Was mir im Moment am meisten Spaß macht, wenn ich in die Nachrichten so reingucke oder wo ich mich am meisten freue, ist ehrlicherweise gar nicht ein Hamburger Thema, sondern wenn ich die Umfrageergebnisse der Demokraten mit Kamala Harris in den USA verfolge, das gibt mir Hoffnung, dass es da irgendwie vielleicht doch gut weitergeht mit der Demokratie. Und ansonsten gibt es, finde ich, viele tolle Nachrichten, gerade aus dem Sport. Ich habe eben über Olympia, wir haben auch tolle Hamburger Leistungen da gesehen. Und ich finde auch, ehrlicherweise, dass wir im Bereich Sicherheit, den wir ja am Anfang hatten, dass es in Hamburg ein paar ganz gute Entwicklungen gibt und wir bei allen schwierigen Themen insgesamt eine Stadt mit einem sehr hohen Sicherheitsniveau sind. Und auch die Entwicklung in diesem Jahr ist eigentlich ganz positiv bisher, auch im Vergleich zum letzten Jahr. Und das gibt mir auch ein ganz gutes Gefühl.
Lieber Andi, dann hoffen wir, dass diese positiven Entwicklungen weiter anhalten. Ich wünsche dir weiterhin eine ruhige Hand in der Innenbehörde und vor allen Dingen viel Aktionismus für die Active City Hamburg. Sage Dankeschön und Ahoi.
Danke, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.